Liebe Gemeinde, ich bin begeistert. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin begeistert, weil so viele Menschen sich heute hier versammelt haben. Mir wurde angedeutet, es sind noch Ferien. Naja, das wären vielleicht 8, 9, so habe ich gedacht, wie ich das sonst kenne. Und jetzt sind hier fast 40 Personen versammelt, 40 Menschen. Und ich bin begeistert, ob der Aktivitäten, um mich bei diesem Gottesdienst zu unterstützen, die Musiker und die Helfer, also ganz wunderbar. Und unter freiem Himmel, unter diesem Zelt, das erinnert mich so an einen Gottesdienst, den ich in Seeburg gehalten habe, so ungefähr vor 17 Jahren oder so. Da war die 750-Jahr-Feier. Diesen Gottesdienst haben wir eben auch nicht in der Kirche, sondern draußen gehalten. Ich bin begeistert. In diesem Sinne, ich grüße Sie also zu diesem Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis mit dem Spruch für die neue Woche. Lebt als Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Dies ist der Wochenspruch aus dem Epheserbrief aus dem 5. Kapitel. Und dazu hören wir die korrespondierende Aussage, Zusage von Jesus, ihr seid das Licht der Welt, aus dem Evangelium für heute. Und diese Zusage lässt uns fragen, wodurch diese Zusage gerechtfertigt ist. Wir erkennen, dass es nicht unser Handeln ist, sondern der Glaube an den, der selber das Licht dieser Welt ist. Und dieser Glaube lässt uns teilhaben an der Liebe Gottes, die sich uns in Jesus Christus erwiesen hat. Und indem wir von dieser Liebe durch unser Leben zeugen, so tragen wir das Licht in diese Welt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und an dieser Stelle jetzt wollte ich eigentlich mit Ihnen im Wechsel den Psalm beten. Aber dieser Psalm steht nicht im Gesangbuch. Es wäre aufwendig gewesen, noch ein Textblatt anzufertigen. Deswegen lese ich den Psalm heute allein. Psalm 48. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor sein Gipfel. Daran freut sich die ganze Welt. Wie wir es gehört haben, so sehen wir es an der Stadt des Herrn Zebaoth, an der Stadt unseres Gottes. Gott erhält sie ewiglich. Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm bis an der Welt enden. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit. Es freue sich der Berg Zion und die Töchter Juda seien fröhlich um deiner Rechte willen. Zieht um den Zion herum und umschreitet ihn, zählt seine Türme, habt gut Acht auf seine Mauern, durchwandert seine Paläste, dass ihr den Nachkommen davon erzählt. Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. Und so werden wir stille zum Gebet. Herr Jesus Christus, der du unser Bruder geworden bist, durch deinen Geist empfangen wir die Fülle deiner Gaben. Hilf, dass wir dir mit diesen Gaben in aller Demut und von ganzem Herzen dienen, so wie es deinem Willen entspricht, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrscht in Ewigkeit. Amen. Bevor wir das erste Lied miteinander singen, vom Liedblatt, die Nummer 262, die Sonne der Gerechtigkeit, noch zwei Dinge. Viele von Ihnen habe ich schon erlebt, kenne ich, Sie haben mich gesehen, aber einige neue Gesichter sind dabei. Ich bin in diesem Kirchenkreis Schulpfarrer. Ich habe also keine eigene Gemeinde, sondern bin nur an der Schule tätig, aber habe daneben noch eine ganze Menge Ämter. Und so war ich also auch schon in dieser Gemeinde, beziehungsweise in Seeburg, in diesem Pfarrsprengel. Bin der Pfarrer Klimt Und seit 2001, seit Februar 2001 hier bei Ihnen tätig.
Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag, geschrieben bei Matthäus 5, Verse 13 bis 14. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euer Vater im Himmel preisen.
Dann ein sogenannter Musikblock.
Ja, genau, wir singen die nächsten drei Lieder, angefangen bei Großer Gott, wir loben dich.
Oh, no.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 15, 17, 20, 23, 31, 35. Erinnert Sie dann dies an irgendetwas? Nicht alle. 15, 20, ja? Liebe Gemeinde, mit dieser Zahlenkombination und der Zusatzzahl 26 war der Kleinkünstler und Bürstenmacher Walter Knobloch aus Wittmund in Ostfriesland 1956 der allererste Jackpot-Gewinner in Deutschland. 500.000 Mark damals. Eine unvorstellbar hohe Summe damals. Selbst die pompös gefeierte Hochzeit mit seiner Frau Elisabeth verschlang trotz des festen Vorsatzes, mindestens 20.000 Mark auszugeben, nur 15.000 Mark. Und doch, zwei Jahre später war all dieser Besitz restlos vertan und das Paar war ärmer als je zuvor. Und ihren Lebensabend verbrachten beide im Obdachlosenheim. Was für eine Geschichte. 1968 wurde sie sogar verfilmt. Obgleich so außergewöhnlich ist sie dann doch wieder nicht. Dass Menschen, die unverhofft zu hohem Reichtum gelangen, wirklich alles verlieren, ereignet sich gar nicht so selten. Und der Apostel Paulus hat Angst, dass es auch uns genauso ergeht, uns Christen. Denn davon ist er fest überzeugt, dass auch wir völlig unverhofft und unverdient zu unermesslichem Reichtum gekommen sind und dass wir in der großen Gefahr stehen, diesen durch unsachgemäßen Gebrauch leichtfertig zu verlieren. Freilich, von Geld spricht er nicht, sondern von einem weit höheren Gut, von der Freiheit nämlich, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, zugeeignet in der Taufe und von Gott selbst verbürgt. Einige Jahre zuvor war es Paulus bei seinem Besuch in der Hafenstadt Korinth gelungen, Menschen für ein Leben zu begeistern, das aus diesem Schatz des Glaubens seine Kraft und Weite gewinnt. Nun aber schickt er in großer Sorge um seine Freunde mahnende Briefe dorthin. Hören wir einige Sätze, wie sie im ersten Brief an die Korinther im 6. Kapitel überliefert sind. Da heißt es: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind ja einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen Jesu Christi und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Soweit der Predigttext. Ein harter Text, ein schwieriger Text, ein sperriger Text. Aber eine zentrale Aussage: Alles ist mir erlaubt. Gleich zweimal wiederholt der Apostel diese Aussage und zeichnet so ein Bild unglaublich großer christlicher Freiheit. Alles ist mir erlaubt. Niemanden gibt es, der uns zu sagen hätte, was zu tun oder zu lassen sei. Freie Menschen sind wir über alle Dinge und nichts und niemandem in dieser Welt untertan. Ein gesetzliches Glaubensverständnis, wonach unser Leben nur in rechten Bahnen verlaufen und sich als sinnerfüllt erweisen könnte, wenn wir minutiös religiös begründete Regeln und Gebote befolgten, ängstlich bemüht, nicht davon abzuweichen, begegnet eben hier nicht. Erstaunlich. Paulus hatte doch zunächst einen ganzen Katalog von Handlungen aufgeführt, die tunlichst zu vermeiden sind. Denn diese Handlungen sind dem Seelenheil abträglich. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer werden das Reich Gottes ererben. So sagt er sehr deutlich. Aber all dies kam in der antiken Welt vor. Gier und Lästerei und Trunksucht sowieso, aber auch Unzucht und alles andere, was genannt ist. Keineswegs war dies moralisch oder gesellschaftlich verpönt. So wie heute. Für die Männer jedenfalls nicht. Treue war als Tugend den Frauen vorbehalten. Für die Männer galt, alles ist erlaubt. Es ist gut denkbar, dass der Paulus in seinem Brief an die Korinther einen Wahlspruch aufgreift, den die Korinther selbst oder die Vertreter der Korinthergemeinde selbst als Motto ihrer Freiheit vertraten. Gewiss gab es Mitglieder in der Gemeinde, bei denen das Gefühl dafür, dass ein Mitmachen bei einem in der Gesellschaft als ganz normal geltenden Verhalten den christlichen Glauben berühren und in Frage stellen könnte, gar nicht ausgeprägt gewesen war. Paulus sieht das ganz klar anders. Er sagt, aber ihr, und markiert so einen deutlichen Unterschied für uns Christen, aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt, seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Und mit diesen Worten erinnert er an unsere Taufe, durch die unser Leben eine neue Qualität erhalten hat. Gott hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Leben aus der Hoffnung und der Kraft der Auferstehung. Und was das Leben ausmacht, was das Ziel unserer Freiheit ist, erschöpft sich eben nicht im Hier und Jetzt. Wir Christen sind doch so viel weiter aufgestellt. Für uns gelten ganz andere Maßstäbe als die Endlichkeit und das Vergehen des Lebens, als die Angst davor, dass unser Leben sich ins Nichts verliert und dass wir uns eitel bemühen, uns selbst einen Namen zu machen. So sind wir letztendlich auch von der Herrschaft des Todes befreit. Und Paulus vergleicht uns hier oder vergleicht dies mit der Befreiung von Sklaven, die nur rudimentär über ihr eigenes Leben verfügen konnten. Ihr seid teuer erkauft, schreibt der Apostel. Dass ihr Gott gehört, dass ihr zu Gott gehört, das ist der Grund eurer Freiheit. Einerseits also greift Paulus ein in Korinth verbreitetes Verständnis von Freiheit auf und bejaht diesen grenzenlosen Anspruch als auch dem christlichen Glauben gemäß. Und andererseits verweist er auf einen Grund christlicher Freiheit, der nicht unserer menschlichen Verfügungsgewalt unterliegt. Und dann nennt Paulus Grundregeln für einen sachgemäßen Umgang mit der Freiheit, so wie sie in Korinth gelebt wird, damit sie ihren Eignern nicht wie Sand durch die Hände rinnt, so wie dem Bürstenmacher das Geld. Und er ergänzt das Motto zweifach. Das er zitiert und deutet es so grundsätzlich um. Alles ist mir erlaubt, sagt er zum einen, aber nicht alles dient zum Guten. Und dann, alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Wohl nur wenige Sätze bringen die Schönheit und die Spannung des christlichen Glaubens in gleicher Dichte zum Ausdruck. Diene ich mit meinen ganz freien Entscheidungen dem Guten oder nicht? Diese Frage erhebt Paulus als erstes Kriterium, das uns hilft, unsere Freiheit zu bewahren. Das, was gut ist und was gut für mich ist, ist für Paulus dabei nicht, was uns selbst als gut dünkt oder was unseren Interessen am besten dient, nicht was meinem eigenen Verlangen, der Selbstsucht oder meiner Willkür erwächst. Für gut hält er das, was Gottes Willen ist und dem Geist Gottes entspricht. Ist doch der Wille, mit dem sich Gott selbst an seine Schöpfung und uns Menschen bindet, der Grund unserer Freiheit. Und so dient unserer Freiheit, wie wir diese Beziehung zu Gott mit unserem Leben sichtbar und erfahrbar machen. Die Normen und Gebote unseres Glaubens sind uns dafür ein ganz hilfreiches Geländer, das uns vor Abwegen warnt. Diese Gebote sind keine Grenzschranken unserer Freiheit, die uns entmündigen. In manchen Gegenden in Deutschland heißen diese Gebote deshalb auch Wegweiser. Und das veranschaulicht das Freiheitsverständnis des Paulus sehr gut. Es lässt uns gleichsam an Verkehrsschilder im Straßenverkehr denken, die uns mit ihren Warnungen, Geboten und auch Verboten Bewegungsfreiheit auf den Wegen quer durch das Land ermöglichen. Über den einzelnen Regeln der Verkehrsordnung steht freilich als erster Paragraph das Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme. Und seien wir ehrlich, bei Eile und leeren Straßen sehen wir dem Gesetz auch Genüge getan, wenn wir uns nur an das Grundgebot der gegenseitigen geforderten Rücksichtnahme halten und nicht an die erlaubte Geschwindigkeit. Werden wir ertappt, so bittet der Staat uns zur Kasse und bemisst das Strafmaß wieder an dem, was die Schilder uns sagten. Gesetzlich. Wie sonst könnte das Regelwerk als Ganzes bewahrt werden? Mit Gottes Geboten, da verhält es sich ganz ähnlich und ganz anders zugleich. Sie sind nämlich Wegweiser auf dem Weg unserer Freiheit. Aber Gott will vor allem, dass wir mündig, eigenständig, selbstentscheidend das Grundgebot und den Kerngehalt seiner Regeln erfassen, dass wir nämlich in Liebe und Achtung vor Gott, unserem Nächsten und auch vor uns selbst leben. Er will, dass wir den Inhalt, den Geist seiner Gebote begreifen und die Freiheit, in die er uns damit beruft. Anders als der Staat hat Gott auch Mittel, uns in die Herzen zu schauen und unsere Intention zu prüfen. So nah ist er uns und so vertraut sind wir ihm. Vielleicht sind die Worte Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder aus dem Predigttext haften geblieben. Vielleicht sagen wir, nicht unser Thema. Gut, einverstanden. Fragen wir stattdessen, ob uns hier nicht ein prinzipiell einengendes Moralverständnis begegnet, das letztlich wenig von Freiheit zu sagen weiß. Bestätigt sich nicht in diesen Aussagen des Paulus der Vorwurf, dass Christentum, die Kirche, seien prüde, leibfeindliche Moral wird befördert, die einem zeitgemäßen Verständnis von Sexualität entgegenstehen? Alles erlaubt, von wegen. Zu einem Wahlspruch, zu einem Slogan heutiger Emanzipationsbewegungen eignet sich dieser Paulustext nicht. Wir haben doch inzwischen gelernt, dass geschlechtliche Orientierung jedweder Art kein Grund für Ausgrenzung und Diskriminierung sein darf, sondern als gleichberechtigt zu akzeptieren ist und als eine legitime Äußerung menschlicher Selbstbestimmung anzusehen ist. Ich kann mich noch erinnern, vor drei Jahren hat unsere Landeskirche die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare beschlossen. Als gleichen Rechtsakt, kirchlichen Rechtsakt, wie die Trauung von Paaren sonst. Und es gab viel Widerstand, auch in der Kirche, auch hier im Kirchenkreis. Ich kenne Menschen, die deswegen aus der Kirche ausgetreten sind. Arbeiten wir nicht gerade jetzt auch an unserer Sprachgewohnheit, um Transgender einen Platz und einen Identifikationsraum zu geben? Führt die EU nicht gerade jetzt ein Normenkontrollverfahren gegen Ungarn und Polen, weil sie sich mit ihren Gesetzen gegen solche Gleichberechtigung stellt? Auf welcher Seite in diesem Streit wäre Paulus da zu finden? Der Maßstab, an dem Paulus menschliche Freiheit bemisst, lässt, da bin ich mir sicher, eine eindeutige Antwort zu. Wenn wir in unserem Denken und Tun dem Geist der Achtung und der Liebe Gottes zu Menschen entsprechen, so drängt uns dies auch in den körperlichen Bereich unseres Zusammenlebens auf Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Für Paulus galt, und lange Zeit war es in der ganzen kirchlichen Tradition ebenso, dass solche Form der Partnerschaft allein in der Ehe von Mann und Frau auslebbar ist und gültigen Ausdruck findet. Aber zu erkennen, dass dies so nicht ist und dass Verbindlichkeit nicht an sexuelle Orientierung gebunden ist, war ein Lern- und Emanzipationsprozess, den die Kirche nicht angeführt hat, den sie aber mitzugehen und zu unterstützen hat, und zwar ganz im Geist von Paulus. Die Ehe, egal in welcher Form, ist eine Instanz, die auf dem gegenseitigen Versprechen von Verbindlichkeit aufbaut. Und das genau zeichnet sie aus und verleiht ihr ihre besondere Würde. Der Prozess dieser Akzeptanz verschiedener Formen des Zusammenlebens, in dem wir uns gerade jetzt befinden, ist immer noch nicht abgeschlossen. Gott ist uns Menschen so nah, dass er erkennen wird, wo der Geist seiner Liebe wirksam ist. Und auch wir sollten uns immer wieder darum bemühen. Also reden wir Klartext und bleiben bei uns. Reden wir vom Missbrauch schutzbefohlener Kinder und Jugendlicher durch Geistliche und andere Machtträger in der katholischen und in der evangelischen Kirche. Was vielleicht im Graubereich des Möglichen und Zulässigen begann, war von Anbeginn an dem Geist Christi nicht gemäß. Das Gesetz der Freiheit wurde hier verletzt. Zunächst im Verborgenen, zunächst im Verschwiegenen, bis die Verletzungen endlich ans Licht der Öffentlichkeit brachen und zum Glück zutage traten. Was als Missbrauch der Verantwortung und Freiheit Einzelner begann, hat sich damit als eine zerstörerische Macht entpuppt, die wie eine Lawine unbeherrschbar geworden ist, die für viele Menschen die Freude am Leben, aber auch den Zugang zum Glauben zerstört hat und die nun die Glaubwürdigkeit der ganzen Kirche bedroht. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Dies ist ja der zweite Maßstab, den Paulus benennt. Um die Mächte, die ein falscher Gebrauch der Freiheit hervorruft, weiß er sehr wohl. Um die Abhängigkeiten, in die wir Menschen geraten, wenn wir unseren Willen und Verstand zum Maßstab unseres Handelns machen und eben nicht nach Gott fragen. Er kennt die Dynamik, in der wir unsere Freiheit verlieren, wenn wir sie wie Walter Knoblauch zu gewinnen versuchen, der sein Geld in Autos und Hotels investierte und dabei die Kontrolle über sein Vermögen verlor. Kontrollverlust, Freiheitsverlust durch falsche Bindungen, Habgier, Neid, Laster oder Trunksucht. Noch einmal sei dieser Katalog des Paulus genannt, nur dass wir ahnen, von welchen Kräften er spricht. Den Mächten und Mächtigen dieser Welt können wir im Geist Jesu Christi mit Freiheit begegnen, hält Paulus dagegen. Nicht wir binden uns an Gott in unserem Glauben. Wir wissen, dass Gott sich an uns gebunden hat, dass er selbst, er allein der Grund unserer Freiheit ist. Und darum können wir immer wieder von vorn beginnen, unser Leben aus unserem christlichen Glauben heraus neu zu gestalten. Zum Abschluss dieser Predigt und mit Blick auf Paulus zweites Kriterium christlicher Freiheit, da erzähle ich die Geschichte von Walter Knoblauch noch einmal. Diesmal anders, diesmal so, wie wir sie alle seit Kindheit schon kennen, nämlich als das Märchen von Hans im Glück. Seinen Klumpen Gold, den hat der Hans verloren. Stück für Stück, unbemerkt, scheinbar immer Gleiches für Gleiches erwerbend. Und zuletzt stand er da wie zuvor. Aber er hat etwas gewonnen, etwas ganz Wichtiges. Er hat auf seinem Weg den Geschmack für ein Leben mit leichtem Gepäck gewonnen. Hans im Glück, der Titel des Märchens, lässt uns die Pointe so sehen. Und so ermutigt es uns, manches Lebensangebot, das uns heute ganz selbstverständlich als lohnend angeboten wird, auszuschlagen. Ganz im Sinne von Paulus legt es uns nahe, Ziele, bei denen wir uns unhinterfragt unseren Zeitgenossen und unserem Zeitgeist anschließen würden, mit Abstand zu betrachten. Es hilft uns, danach zu fragen, inwieweit unsere Vorhaben, unsere Pläne der Freiheit in Christus gemäß sind und uns helfen, Gott, unserem Nächsten und uns selbst mit Liebe und Achtung zu begegnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen miteinander das nächste.
Wunderbarer Herd.
Auf dem Liedblatt. Wir wollen miteinander Fürbitte halten. Ich bitte Sie, bleiben Sie jetzt noch sitzen. Erst zum Vaterunser stehen wir dann gemeinsam auf. Und wir werden gemeinsam den Gebetsruf einstimmen: Herr, erbarme dich. Herr unser Gott, himmlischer Vater, du lässt deinen Heiligen Geist in uns wohnen. Hilf uns, dass wir mit unserem Leben dich preisen. Wir denken an die Menschen, die durch das Wasser, das unser Boden so dringend braucht, die dadurch aber gestorben sind oder verletzt wurden. Wir denken an die Menschen, die durch das Wasser teilweise alles verloren haben. Hilf uns, sie nicht zu vergessen, sondern im Gegenteil mit ihnen zu teilen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Hilf uns erkennen, dass auch in den Menschen um uns herum dein Heiliger Geist wohnt. Lass nicht zu, dass wir einander missachten oder gar verachten, sondern gib uns die Weisheit, einander zu achten und zu lieben. Wir rufen dir zu, Herr, erbarme dich. Wir denken an die Menschen, die anders sind, die scheinbar beeinträchtigt sind und darum oft ausgegrenzt werden. Auch in ihren Leibern wohnt dein Heiliger Geist. Zeige uns Wege, wie wir diese Menschen integrieren können in unser tägliches Leben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir denken an die Menschen, die Macht haben und darum auch Verantwortung tragen. Hilf, dass sie nicht vergessen, dass ihnen ihre Macht von dir gegeben ist. Höre nicht auf, deine Propheten zu senden, die mahnen vor dem Missbrauch der Macht warnen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir denken an die Menschen, die sich von dir abgewendet haben, weil sie deine Liebe nicht erkannt oder verstanden haben. Mache uns zu Boten, diesen Menschen deine Liebe nahe zu bringen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir denken an die Alten unter uns, an alle, die mit dem Gefühl kämpfen, nutzlos und überzählig zu sein. Zeige ihnen, wo sie gebraucht werden, wo sie anderen helfen können mit ihrer Erfahrung, mit Rat und Tat. Lehre sie, sich am Leben zu freuen, die Zeit zu nutzen, die ihnen geschenkt ist. Mache ihnen bewusst, dass auch in ihren nicht mehr so starken Körpern dein Heiliger Geist wohnt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dir. Dir vertrauen wir uns an, Gott, jetzt in aller Stille, ein jeder für sich, mit allem, was persönlich bedrängt. Dir vertrauen wir uns an, Gott. Bei allen Mühen und allen Freuden, die uns das Leben schenkt, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und nun bitten wir gemeinsam, wie es uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und es segne und behüte uns Gott, der mächtige und barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bitte Sie, sich zu setzen. Wir singen: Der Herr segne dich. Nun darf ich Ihnen noch einiges bekannt geben. Die nächsten Gottesdienste und Veranstaltungen hier. Am 8. August sind Sie herzlich eingeladen um 10.30 Uhr zum Gottesdienst in der Kirche Seeburg. Eine Woche später, am 15. August, ist der Gottesdienst zum Schulanfang in der Kirche Rohrbeck. Und am 29.08., was mich besonders freut, da ich ja in gewisser Weise diesen Prozess hier begleitet habe, am 29. August um 10.30 Uhr wird hier der Vorstellungsgottesdienst einer Fahrbewerberin sein für diese Fahrstelle, nämlich die Fahrerin Neugut hier in der Kirche Dalgo um 10.30 Uhr. Und jetzt muss ich mal ganz neugierig dazu fragen, ist das Kirchengemeindewahl oder Konsistorialbesetzung?
Konsistorialbesetzung.
Gut, also wenn Sie sich richtig stark, was ich dann hoffe, dass Sie so begeistert sind von ihr, für Sie aussprechen, wird das Konsistorium kaum dagegen sprechen. Ja, also ich habe schon Fälle umgekehrt erlebt, da hat sich die Gemeinde ganz deutlich gegen einen Kandidaten ausgesprochen und dann wird das Konsistorium auch nicht dagegen votieren. Wer den Rundbrief zukünftig neu erhalten möchte, bitte die ausliegenden Flyer ausfüllen. Ich nehme an, vorn am Tisch. Und dann sind zwei Einladungen am 22. August um 17 Uhr musiziert das Kammerorchester da Ponte hier in der Kirche in Dalgo am 22. August um 17 Uhr und am 29. August, eine Woche später, ist auch um 17 Uhr auch ein Konzert in der Kirche Dalgo. Wissen Sie schon wer, was?
Gitarrenkonzert ist das immer. Da kommt immer die, ich weiß jetzt leider auch nicht ihren Namen, aber eigentlich altbekannt.
Katrin Redlich.
Genau.
Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen. Und natürlich zu den Morgenandachten in der Evangelischen Kirchengemeinde Rohrbeck, Freitag am 6. August um 8.15 Uhr. Die Kollekte des letzten Gottesdienstes betrug insgesamt 203,10 €. Die Kollekte, die wir heute sammeln, Sie kennen ja den Ablauf, vorne vorbeigehen, dort einlegen, ist doch richtig, ist nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates allein bestimmt für die Opfer der Flutkatastrophe hier in Deutschland. Der Bischof unserer Landeskirche hatte dazu mit aufgerufen und so hat sich dem der Gemeindekirchenrat angeschlossen. Es ist also keine gemeindliche Kollekte, sondern insgesamt in voller Höhe für die Opfer der Flutkatastrophe. Und nun ist noch eine Ansage.
Ja, ich wollte etwas in eigene Sache sagen. Manche von euch, von Ihnen, werden sich vielleicht erinnern, 2019 bin ich Halbmarathon gelaufen. In einem schwachen Moment habe ich mich dieses Jahr wieder dafür angemeldet, unter anderem auch, um meine Gedanken auf etwas anderes zu richten, weil wir nicht nach England konnten und weil ich gerade sehr traurig drüber bin und war. Aber ich wollte nicht so drauf fokussiert sein, sondern etwas anderes als Ziel haben. Und deswegen laufe ich am 22. August wieder Halbmarathon. Und da ich nicht besonders gut oder schnell bin, dann möchte ich ein anderes Ziel haben und ich sammle wieder für Open Doors. Für die das nicht kennen, das ist eine Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Das liegt mir sehr am Herzen und deswegen würde ich mich freuen, wenn sich der eine oder andere dazu berufen fühlt, mich zu unterstützen. Also und durch mich dann auch natürlich Open Doors. Also wenn ihr mehr wissen wollt, dann spricht mich gerne an und dann kann ich weiter erzählen. Dankeschön.
Also Herr Fröhlich möchte auch noch was sagen, entnehme ich dem, dass er hier vorne steht. Ich greife den Satz vom Anfang nochmal auf. Ich bin begeistert. Danke für diesen schönen Gottesdienst. Mehr nicht. Gehen Sie hinaus in diesen Sonntag nach dem Nachspiel. Genießen Sie diesen Tag heute. Danke an alle.
Ja, ich wollte auch zwei Sachen noch sagen. Einmal für den Vorstellungsgottesdienst von Frau Neugut am 29.08. ist auch geplant, dass am frühen Nachmittag, denn im Anschluss gibt es einen kurzen Imbiss nach dem Gottesdienst und danach soll es noch einen Gemeindenachmittag geben, wo sie sich auch nochmal präsentieren kann in einer Gemeindearbeit. Keine Ahnung, was passiert, wir lassen uns überraschen, vielleicht eine Diskussionsrunde, eine Bibelarbeit. Es wäre schön, wenn Sie sich bei mir anmelden könnten, dass wir schon so ungefähr planen können, wie viel Schnittchen wir zubereiten müssen oder so. Genau, dann bitte Anmeldung bei mir. Es wird auch noch veröffentlicht auf der Internetseite. Und das Zweite, möchte einfach Danke sagen auch Pfarrer Klimt, dass er auch heute hier war, uns gedient hatte mit Gottes Wort und auch mit dem Gottesdienst. Und stimmt gerade so diese Zeit, dass wir gemeinsam auch diese Zeit überbrücken, wo wir eine Vakanz haben. Das ist wirklich toll, dass auch so viele anpacken. Dafür bin ich sehr dankbar. Danke an alle, die hier mitgewirkt haben. Ja, und Gottes Segen wünsche ich.
Und doch noch ein Hinweis für den Vorstellungsgottesdienst. Machen Sie einfach nochmal Werbung. Erzählen Sie es weiter. Laden Sie alle ein, dass möglichst viele kommen. Und ich weiß nicht, ist es offen auch für die Rohrbäcker? Ich nehme es doch an. Also sagen Sie es auch dahin, sagen Sie es auch da bitte weiter.